Grüß Gott, da darf Sie zum letzten Vortrag dieser technischen Tagung begrüßen. Mein Vortrag lautet Material im Ofenbau. Und wir schauen uns an, welche Materialien im Ofenbau zu verwenden sind. Einmal für den individuellen Kachelofenbau und für Heiz- und Kaminansätze mit keramischer Nachschaltung. Ich präsentiere als erstes einmal diese Normen und Richtlinien, die es hierfür gibt. Dann schauen wir uns an die physikalischen Eigenschaften der verschiedenen Materialien, die man verwenden kann. Und dann habe ich auch eine Wärmedurchgangsberechnung gemacht, wo ich Oberflächenleistungen bei Anwendung von verschiedenen Materialien vergleiche. So, ich beginne einmal mit den Normen. Da haben wir mal die ÖNORM B8301. Das ist die Norm zur Bemessung von Kachelöfen. Die Anforderungen und was steht da drinnen zur Verwendung von Materialien? Die Werkstoffe müssen den mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen standhalten. Das ist einmal die erste Aussage. Und natürlich dürfen nur Materialien verwendet werden, die aus nicht brennbaren Werkstoffen bestehen. Also alle Werkstoffe müssen der Brandschutzklasse A1 aufweisen. Das sind mineralische Baustoffe, Beton, Stahl, Glas, Sand, Lehm, Ton und Kies. Und bei Dämmstoffen ist das Mineralwolle sowie Blähbeton. Blähbeton ist Yton, Calciumsilikat und Vermiculite. Und natürlich dürfen auch Metalle verwendet werden. Das wäre als Beispiel der Brandschutzklasse 1 Stahl. Ausgenommen sind davon Fugenmassen, Bedienungsgriffe und Zubehörteile, die an der Ofenhülle hier angebracht werden können. Weiters schreibt die Norm vor, dass die verwendeten Materialien nicht gesundheitsschädlich sein dürfen und insbesondere asbestfrei. So, in dieser Norm ÖNORM B8301 wird auch unterschieden zwischen Ausbaustoff und Aufbaustoff. Ich sehe gerade, da ist ein Fehler drin. Der Aufbaustoff ist die Ofenhülle und der Ausbaustoff ist der Brennraum und die Züge, also das Innenleben eines Ofens. Und für das Innenleben, für die Brennräume und die Züge dürfen nur Schamottematerialien verwendet werden, die der ÖNORM B8306 entsprechen. Ich zeige das dann her, was da für Anforderungen sind für diese B8306. Und für den Aufbaustoff, ja, das ist die Ofenhülle, dürfen nur Kachelmaterialien nach der ÖNORM B8304 und Schamottematerialien gemäß ÖNORM B8306 verwendet werden. Ich beginne mit der ÖNORM B8304, Kachelmaterial. Da ist auch definiert, was ist das? Das ist einmal Kachelmaterial und keramische Ofenbauteile. Das sind Fußsimse, Blattsimse, Abdeckplatten und dergleichen mit mindestens 15 mm Dicke. Die sind glasiert, gebrannt, mechanische feste Bauteile aus keramischem Werkstoff, die gegossen, gepresst, strang gezogen oder handgeformt sind. Was wird hier definiert an der Prüfung oder an die Anforderungen dieser keramischen Ofenbauteile? Da gibt es einmal die Temperaturwechselbeständigkeitsprüfung. Da wird der Prüfkörper auf 180 Grad Celsius aufgeheizt und dann im kalten Wasser abgestreckt. Und dieser Prüfkörper muss diese Prüfung dann unbeschadet, ohne Haarrisse in der Glasur überstehen. Und dann gibt es noch Anforderungen an die Ritzhärte der Oberfläche und es gibt auch Anforderungen an das Kachelmaterial, an die Toleranzen. Und diese Oberflächentoleranzen und Abmessungen. Dann sind wir schon bei der ÖNORM B8306, beim Schamottematerial. Wie ist das definiert? Ist ein feuerfestes Material, das überwiegend aus Aluminiumoxid und Siliziumoxid besteht und zur Herstellung von feuerfesten Steinen, Platten, Formteilen oder Massen verwendet wird. Und wir haben hier eine Tabelle, wo die Anforderungen definiert sind in der Norm. Da haben wir mal die Anforderungen der Feuerfestigkeit. Das muss größer gleich 28 Segerkegel sein. Das bedeutet, in Temperatur umgelegt 1620 Grad Celsius muss dieser Teil unbeschadet überstehen, ohne dass er weich wird. Dann haben wir eine Anforderung an die Rohdichte von 1750 Kilogramm pro Kubikmeter bis 2300 Kilogramm pro Kubikmeter. Eine weitere Anforderung ist diese offene Porosität. Da haben wir dann 17-33% des Volumens an Porosität. Wir haben auch eine Kaltdruckfestigkeit, größer 10 Newton pro Quadratmillimeter. Auch eine Temperaturwechselbeständigkeit. Das bedeutet, der Schamotteteil muss mindestens 25 Abschreckungen ohne der Bildung eines Risses standhalten. Wie funktioniert diese Temperaturwechselbeständigkeitsprüfung? Da wird ein Prüfkörper, ein Würfel aus einer Schamotterplatte herausgeschnitten, auf 950 Grad Celsius erhitzt und dann in kaltem Wasser abgeschreckt. Und da muss eben laut dieser Norm das hier 25 Mal unbeschadet überstanden werden. Dann gibt es auch eine Nachschwindung. Und zwar, wenn das fertige Schamotterprodukt hier als Platte, als Teil hier vorliegt, wird das dann nochmal nachgebrannt und geschaut, dass bei 1000 Grad Celsius nach 2 Stunden keine Längenänderung von mehr als 0,7% erfolgt. Ja, das bedeutet, dass die Platte nicht mehr als 0,7% schwinden darf. Das ist jetzt da alles relativ. Das ist eigentlich nur dann der Fall, wenn hier die Platte eben unter diesen 1000 Grad Celsius gebrannt wird. Dann sind wir schon bei den Dämmstoffen. Da gibt es jetzt normativ keine detaillierten Anforderungen. Aber ich möchte erwähnen, dass unterschiedliche Dämmstoffe unterschiedlich anzuwenden sind. Und zwar, da gibt es einmal die Dämmstoffe, die im Brennraum oder in den Zügen verwendet werden. Und zwar, da ist natürlich darauf zu achten, auf die Temperaturwechselbeständigkeit. Und da gibt es eigentlich nur 2 Produkte, die ich hier verwenden kann. Das ist einmal Keramikfaserprodukte und spezielle Vermiculite-Platten. Ja. Alles andere darf ich nur als Hinterdämmung verwenden. Das bedeutet, es muss zumindest eine Schamotteplatte vorgeschoben sein. Das wäre beispielsweise Calciumsilikat. Ja. Calciumsilikat ist nicht geeignet, hier direkt im Brennraum oder in den Zügen zu verwenden. Das hat eine relativ geringe Temperaturwechselbeständigkeit. Wenn jemand so etwas schon eingebaut hat, ist es dann der Fall, dass die wahrscheinlich noch ein zweites Mal heizen gebrochen ist. Dann gibt es Anforderungen von Bindungsmitteln. Das ist da in der ÖNORM B83-8 geregelt, ja, beziehungsweise da sind in dieser Norm die Prüfbedingungen drinnen. Und da gibt es dann eine Einteilung. Wenn ich das durchlese, schaut es sehr kompliziert aus, ist relativ einfach. Und zwar, wenn ich hier das herausarbeite, kann ich hier eine Tabelle erstellen. Und zwar, da gibt es einmal der Ausbaustoff, das ist das für das Innenleben und für die Züge. Da darf ich laut dieser Norm keramischen Mörtel verwenden, keramisch-hydraulischen Mörtel verwenden für das Innenleben, keinen rein hydraulischen Mörtel, also beispielsweise so klassische Kleber, ja, das sind reine hydraulische Mörtel. Dann bewege ich schon mal bei der Hülle, da wird dann unterschieden Bauweise ohne Luftspalt und Bauweise mit Luftspalt. Und zwar bei der Hülle ohne Luftspalt darf ich hydraulischen Mörtel verwenden. Dann darf ich, wenn ich klammere, für die Hülle ohne Luftspalt auch keramischen Mörtel verwenden und keramisch-hydraulischen Mörtel verwenden. Und das ist natürlich auch nicht verboten, bei reinem hydraulischen Mörtel hier die Kachel oder die Ofenhülle zu klammern. Dann sind wir bei der Bauweise mit Luftspalt. Bei der Bauweise mit Luftspalt muss hier immer ein hydraulischer Anteil im Mörtel sein. Entweder darf ich hier keramisch-hydraulischen Mörtel verwenden oder reinen hydraulischen Mörtel, keinen keramischen Mörtel. Ist natürlich klar, der trocknet aus, hat nicht die Temperaturen, dass er abbindet. Ja, deswegen bei Bauweise mit Luftspalt nur keramisch-hydraulisch oder rein hydraulisch. Gut, dann sind wir schon auf den physikalischen Eigenschaften. Das sind die 3 wichtigsten physikalischen Eigenschaften für diese Wärmeabgabe. Und zwar, da haben wir einmal die Wärmeleitfähigkeit. Die Wärmeleitfähigkeit ist angegeben in Watt pro Meter Kelvin. Das ist eine Werkstoffeigenschaft. Ja, die wird am Prüfstand hier ermittelt, diese Wärmeleitfähigkeit. Beispielsweise Dämmstoff hat natürlich eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Magnesitstein, ich komme dann noch zu einer Tabelle, wo ich das alles genau herzeige, hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit beispielsweise. Dann haben wir die Wärmespeicherfähigkeit. Die Wärmespeicherfähigkeit ist ein errechneter Wert. Aus der Dichte multipliziert man die spezifischen Wärmekapazität. Ja, das ist die Wärmespeicherfähigkeit. Vorweggenommen, die Wärmespeicherfähigkeit ist in Wirklichkeit nur abhängig von der Dichte. Je dichter ein Werkstoff ist, umso mehr kann hier Wärme gespeichert werden. Und da haben wir noch einen wichtigen physikalische Eigenschaft, das ist die Temperaturwechselbeständigkeit. Ich habe hier eine Tabelle angeführt mit verschiedensten Materialien. Wir schauen uns jetzt da hier nur an, Hafner-Schamotte, das ist rot, das ist unser Ausgangspunkt. Dann vergleichen wir das mit einem Mauerziegel, einen Siliziumkarbidstein und einen Magnesitstein. Und schauen wir uns einmal an, Hafner-Schamotte, wir beginnen bei der Temperaturwechselbeständigkeit. Hafner-Schamotte hat eine Temperaturwechselbeständigkeit von 30 Zyklen. Im Gegensatz zum Mauerziegel, der hat nur eine Beständigkeit von einem Zyklus. Ja, also wenn ich hier diese Prüfung mache, erhitze ich den, schräge ich den ab und er hat schon einen Riss bei 950 Grad. Dann gibt es den Siliziumkarbidstein, der hat eine Temperaturwechselbeständigkeit von größer 120 Zyklen. Warum steht da größer 120? Weil die Norm schreibt vor, nach 120 Zyklen erfolgt keine Prüfung mehr. Ja. Und dann haben wir einen Magnesitstein als Beispiel, der hat eine Temperaturwechselbeständigkeit von 5 Zyklen. Wir kommen da jetzt da weiter zur Dichte. Diese einzelnen verschiedenen Materialien haben unterschiedliche Dichten. Hafner Schamotte beispielsweise hat 1850 Kilogramm pro Kubikmeter. Vergleich dazu Magnesit, ja, 3000, also nicht ganz das Doppelte. Wir wissen, die Wärmespeicherfähigkeit ist die Dichte multipliziert mit der spezifischen Wärmekapazität. Und wenn wir uns hier die spezifische Wärmekapazität anschauen, dieser Wert, ist der eigentlich für alle Materialien gleich. Es gibt nur einen Ausreißer, das ist hier der Siliziumkarbidstein mit 1,2 Kilojoule pro Kilogramm Kelvin. Alle anderen bewegen sich um den Wert 1. Ja? Also man sieht hier eindeutig, dass hier für die Wärmespeicherfähigkeit ausschlaggebend ist die Dichte. Also je dichter ein Werkstoff, umso mehr Wärme kann gespeichert werden. Und dann haben wir auch noch diese Wärmeleitfähigkeit. Die Wärmeleitfähigkeit beispielsweise bei Hafner Schamotte ist 0,93 Watt pro Meter Kelvin. Ähnlich liegt auch hier der Mauerziegel. Siliziumkarbidstein hat die 11-fache Wärmeleitfähigkeit und im Vergleich dazu Magnesit die 10-fache Wärmeleitfähigkeit. Es ist zwar schön, wenn ich hier den Siliziumkarbid oder den Magnesitstein hier verwende, der hat zwar eine fast doppelte Wärmespeicherfähigkeit, aber das ist schön und gut, aber auch eine 10-fache Wärmeleitfähigkeit. Also das heißt, die Energie wird hier schnell durchgeführt. So. Warum brauchen wir genau Hafner-Schamotte? Weil die Auslegung von Kachelöfen auf Grundlage dieser physikalischen Eigenschaften, dieser Hafner-Schamotte, erfolgte. Die ganze Berechnung nach EN 15544 basiert auf diesen physikalischen Eigenschaften. Das heißt, die Abkühlkurve hier im Zugverlauf basiert auf diesen Eigenschaften. Ich habe hier Vergleichsrechnungen gemacht. Das ist jetzt da nur ein Vergleich, ja, das widerspiegelt die Praxis nicht. Ja, das ist nur, dass man vergleichen kann die Anwendung unterschiedlichen Materialien. Wir haben hier einmal einen Schamotte-Vorschub mit 4 cm und eine Ofenhülle auch aus Schamotte mit 55 mm. Und wir haben hier eine Oberflächenleistung von 1105 Watt pro Quadratmeter. Wie würde das ausschauen, wenn ich hier nur einen Magnesitstein verwenden würde für das Innenleben und für die Hülle? Ebenfalls die gleiche Wandungsstärke in Summe. Hätte ich hier eine dreifache Oberflächenleistung. Ja, aufgrund der hohen Wärmeleitfähigkeit dieses Magnesitsteines. So, ein weiterer Vergleich. Wie schaut es aus, wenn ich hier einen Magnesitstein im Innenleben verwenden würde und Hafner-Schamotte als Hülle, wiederum 95 mm, bekomme ich auf eine Oberflächenleistung von 2000 Watt pro Quadratmeter. Und wenn ich Hafner-Schamotte hier verwende für das Innenleben und einen Dämmstoff in der Hülle verwenden würde mit 3 cm, dann habe ich nur eine Oberflächenleistung von 457 Watt pro Quadratmeter. Also man sieht hier, man würde massivst, wenn ich diese anderen Materialien verwenden würde, die Eigenschaften des Ofens verändern. Ja, ich habe nicht mehr die Nennheitszeit, ich habe diese ganzen Temperaturen, die ich im Zugverlauf bestimme, nicht mehr. In dem Fall, wenn ich das hier anwenden würde, hätte ich eine massivst hohe Abgastemperatur. Hier beim Magnesitstein eine ganz geringe Abgastemperatur. Also diese Materialien sind nicht geeignet für die Auslegung laut dieser Norm. Also man müsste dann die ganzen Abkühlkurven umschreiben, wenn ich hier andere Materialien verwenden würde. So, da bin ich auch zum Schluss gekommen. Hafner-Schamotte und keramisches Material. Das hat das optimale Verhältnis Speicherfähigkeit zu Wärmeleitfähigkeit. Wenn wir da auf diese Tabelle noch einmal zurückgehen, werden wir kaum ein Material finden, wir finden auch keines, die diese hohe Speicherfähigkeit aufweist bei einer geringen Wärmeleitfähigkeit. Wir haben eine hohe Temperaturwechselbeständigkeit, eine leichte Bearbeitbarkeit, einen niedrigen Preis und zusammengefasst noch einmal, die Berechnung ist auf die physikalischen Eigenschaften dieses Materials abgestimmt. Wenn ich andere Materialien verwenden würde, noch einmal, Veränderung der Oberflächentemperaturen, daher andere Nennwärmeleistungen und Nennheizzeiten. Falsche Auslegung der Zuglängen und Querschnitte bei der Berechnung nach EN 15544. Danke für die Aufmerksamkeit. Falls es Fragen gibt, stehe ich gerne zur Verfügung.